Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich begrüße euch ganz herzlich hier im Gottesdienst. Natürlich da die Leute zu Hause, vom Fernseher, vor der Kamera, vom Handy und so weiter. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wie die meisten ja von euch wissen, ist ja seit ein paar Tagen wieder ein großes Highlight hier auf unserer Erde. Das ist die Fußball-Europameisterschaft, ja. Und nicht, dass ihr jetzt denkt, ich stehe da herum und präsentiere die Farben von der Niederlande. Nein, das ist es nicht so. Ich will euch nur daran erinnern, heute spielt Österreich um 18 Uhr und ich helfe natürlich zu Österreich, selbstverständlich. Ich habe heute nur das orange Leibel gewählt, weil ich gedacht habe, dass ich ein bisschen frischer ausschaue. Und ich möchte euch das Evangelium heute in aller Frische weitergeben. Ich hoffe, dass mir es gelingt. Es ist nicht so einfach, der Text ist lang. Wir haben das vierte Kapitel vom ersten Korintherbrief und das sind 21 Verse. Und ich habe mir gedacht, es ist jetzt der Zeitpunkt da. Einige haben vielleicht die ein oder andere Predigt verpasst, nicht mitgekriegt. Und ich habe in der Vorbereitung ein kleines Video zur Einstimmung, zur Einleitung gefunden, was uns noch ein bisschen wieder einiges hervorruft. Der erste Korintherbrief, wie ihr ja wisst, hat der Paulus die Gemeinde gegründet in Korinth. Korinth war damals die Metropole. Ja, da hat sich das Leben abgespielt. Da war der Handel, hat floriert. Leute waren da, die Wirtschaft war da und so weiter. War natürlich nicht alles gut, was sich da in der Welt abgespielt hat. Und Paulus geht eigentlich ja in den Kapiteln immer auf die gleiche Art und Weise vor. Ja, er beschreibt zunächst einmal das Problem. Wo ist das Problem? Ja, es ist vorher so, dass der Paulus, wo er die Gemeinde gegründet hat, in Korinth, war er ja 16 Monate bei der Gemeinde und dann hat er sie verlassen, ist weitergezogen, um neue Gemeinden zu gründen. Und er hat natürlich dann erfahren, von gewissen Leuten auch, ist ihm zu Ohren gekommen, dass Missstände aufgetreten sind in der Gemeinde. Und unter anderem sind Spaltungen gekommen, die einen haben sich zu dem Prediger gehalten, die anderen zu dem und so weiter. Und aufgrund dessen hat er jetzt diesen Brief eben verfasst und diesen Korinthern geschrieben. Er teilt ihnen. Ist es? Okay, gut. Dann starten wir, nächsten Versuch.
Der erste Brief von Paulus nach Korinth richtet sich an eine Gemeinde, die der Apostel sehr gut kannte. Korinth war in der Antike eine bedeutende Hafenstadt, in der es viele Tempel griechischer und römischer Götter gab. Als großes Wirtschaftszentrum war Korinth ein strategisches Ziel für Paulus' missionarische Tätigkeit. Er verbrachte 1,5 Jahre in der Stadt. Dabei lernte er viele Menschen kennen und erzählte ihnen von Jesus. Einige von ihnen wurden Nachfolger von Jesus und so bildete sich eine christliche Gemeinde. Weitere Details könnt ihr in Apostelgeschichte 18 nachlesen. Nach einer Weile ist Paulus dann weitergezogen, um in anderen Städten Gemeinden zu gründen. Aber bald kam ihm zu Ohren, dass es in der Gemeinde in Korinth verschiedene Probleme gab und die machten ihm große Sorgen. Deshalb schrieb er diesen Brief. Der Brief ist in 5 Hauptabschnitte plus Abschiedsgruß unterteilt. Diese 5 Abschnitte entsprechen den 5 Hauptproblemen, die Paulus zur Sprache bringt. Daher liest sich der Brief wie eine Sammlung kurzer Aufsätze zu verschiedenen Themen. Es gibt allerdings einige Kerngedanken, die die unterschiedlichen Teile miteinander verbinden. In jedem Abschnitt geht Paulus so vor. Er beschreibt zunächst das Problem und dann antwortet er auf dieses Problem mit einem Aspekt des Evangeliums, also der guten Nachricht von Jesus. Und Paulus zeigt ihnen, dass sie im Alltag nicht nach dem leben, was sie behaupten zu glauben. In diesem Brief geht es darum zu lernen, jeden Aspekt des Lebens aus der Perspektive des Evangeliums wahrzunehmen. Schauen wir uns jetzt an, wie Paulus das macht. Das Problem in den ersten 4 Kapiteln ist, dass es in der Gemeinde Spaltungen gab. Nach Paulus' Abreise waren nämlich noch andere Lehrer nach Korinth gekommen. Erst ein gewisser Apollos, später auch Petrus. Viele aus der Gemeinde suchten sich einen Lieblingslehrer heraus und bildeten eigene Gruppierungen. Jede Gruppe redete schlecht und respektlos über andere, die Fans von einem anderen Lehrer oder Leiter waren. Paulus' Antwort ist ziemlich scharf und sarkastisch. Er sagt, das kann doch nicht wahr sein. Die Gemeinde ist doch kein Beliebtheitswettbewerb. Es ist die Gemeinschaft von Menschen, bei denen Jesus im Mittelpunkt steht. Die Leiter und Lehrer sind nur Diener von Jesus. Ihr habt bei Leitern vielleicht eure Vorlieben, aber ihr solltet deswegen keine Fangruppen bilden und erst recht nicht schlecht übereinander reden. Der Fokus der Gemeinde ist Jesus und die gute Botschaft darüber, wer er ist und was er für uns getan hat.
Super, danke schön. Ja, soweit. Das heißt, es hat am Anfang sehr viele zwischenmenschliche Probleme gegeben. Und da ja der Text ziemlich lang ist, habe ich die Predigt aufgeteilt in drei Teile. Und ich lese zunächst immer die Bibelverse vor, für den jeweiligen Teil, müsst mal über den Beamer sehen können. Und dann mache ich da dazu die Auslegung. Die Verse 1 bis 5. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemand, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht zieht. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Urteilt also nicht vorschnell, sondern wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen. Alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt. Und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Dann wird jeder von Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. Ja, zunächst einmal, welches Problem spricht Paulus an in den ersten 5 Versen? Da ist eine gewisse Erwartungshaltung, die an einen Diener gestellt wird und dem eine Aufgabe anvertraut ist. Und welche Erwartungshaltung ist das in erster Linie? Was wird erwartet? Zuverlässigkeit und Treue. Und ja, wenn wir schauen, eigentlich bei uns da in der Gemeinde gibt es sehr viele Diener, die ihren Dienst ausführen. Und das fängt an, ja, allein der Reinigungsdienst. Dass immer ein sauberer Platz, Ort da ist, ein sauberer Saal. Dann weiters die Dekoration. Ja. Wie ist es, wenn man in einen Raum reinkommt? Man fühlt sich wohl, wenn es schön dekoriert ist, wenn es sauber ist. Weiters sind treue Dienste auch die Musik, die ihren Dienst ausrichten, treu und zuverlässig. Und da sind wir reich gesegnet in der Gemeinde. Weiters auch von der Technik. Es würden viele Menschen den Gottesdienst nicht miterleben können. Zu Hause würde es die Techniker nicht geben, die sich dafür eingesetzt haben, dass das möglich geworden ist. Der Kinderdienst, ja, die Leute, es ist so wertvoll, die unten den Kindern das Evangelium kindgerecht weitergeben. Bis hin zuletzt auch noch nach dem Gottesdienst die Verpflegung. Der alte Spruch von einer Baustelle, der mir immer noch in den Ohren hängt, heißt, ohne Verpflegung keine Bewegung. Ja. Und es ist einfach, desto gut, wenn Leute zusammenstehen, haben was zum Trinken, einen Kaffee und dazu noch was zum Beißen. Ja. Das war übrigens ist das natürlich eine wichtige Sache auf der Baustelle. Da braucht man Muckis und braucht natürlich da dazu die gewisse Unterlage. Ja. Ja, der Paulus als Diener Gottes, was hat er für Eigenschaften? Der Paulus ist bescheiden und demütig. Und das sind positive Eigenschaften, die ein Diener haben sollte. Und der Diener, der schaut immer weg von sich auf die anderen. Er hat immer im Auge, was braucht der Nächste. Was tut dem Nächsten gut? Aber die größte Leidenschaft und die Liebe, die der Paulus gehabt hat, ist darin bestanden, dass er die Menschen in Berührung bringen hat wollen. Das war sein größtes Anliegen. Und deswegen hat er sich aufgemacht, hat vieles auf sich genommen und hat den Menschen das Evangelium von Jesus erzählt. Der Paulus war ja ein Praktiker auch, der hat den Beruf erlernt des Zeltmachers. Und den hat er nach wie vor ausgeübt und hat damit auch seinen Lebensunterhalt letztendlich finanziert. Und er hat immer wieder praktische Beispiele gebracht und hat gerade jetzt am Anfang der Gemeinde berichtet, ja, er war letztendlich der Bauleiter. Er hat das Fundament der Gemeinde gegründet. Und wir haben ja vor 2 Wochen schon von Jochen gehört, von den ganzen Gebäudigkeiten, die es jetzt optisch noch gibt, die Kirchengebäude und so weiter, oder auch dieses Gemeindegebäude, ja, ist das Wichtigste an und für sich, dass das Gebäude nach wie vor noch bestehen bleibt, dieses Fundament. Ja, das sieht man eigentlich nicht, das Fundament. Das ist unsichtbar. Jeder Gebäude sieht nur die Äußerlichkeit. Ja, wie ein Gebäude aufgebaut ist, ist unterschiedlich. kann man mit Holz machen, mit Steinen, innen die Dekoration. Aber das Wichtigste ist das Fundament. Und das ist die Drecksarbeit. Ja? Ein Fundament zu errichten. Ich habe viele Fundamente errichtet in der Praxis. Da steckst du im Sumpf drin, im Dreck. Ja? Wir waren immer froh, wenn wir betoniert gehabt haben, dass die Bodenplatte da war. Dann hast du wenigstens noch die Gummistiefel wieder ausziehen können. Und das war das, was der Paulus damit meint da. Ja? Die Gemeindegründung, das geht nicht so einfach. Ja? Und da steckt sehr viel dahinter. Und viele können sich auch noch erinnern, wie die Gemeinde hier gegründet worden ist. Und das ist eigentlich, letztendlich geht es ja nicht um das Fundament, sondern das Fundament sollte Jesus sein an der Gemeinde. Und das hat dann letztendlich Bestand. Ja? Und auf das richtet der Paulus immer wieder seinen Blick hin. Es geht auf Jesus, es geht nicht auf mich, es geht auch nicht um Apollos oder Petrus, den anderen Evangelisten, sondern schaut auf Jesus. Und dem Paulus war es letztendlich egal, was die Leute über ihn denken. Ja. Dem Paulus war sich an und für sich keiner Sünde bewusst, aber er war sich auch bewusst, dass er mit seinem begrenzten Verstand auch nicht über sich selber sein letztes Urteil fällen konnte. Wie man schon schön sagt, den Spruch kennen wir alle, da lege ich meine Hand nicht ins Feuer. Ja. Das können wir uns von uns auch nicht sagen. Wir müssen uns letztendlich immer wieder vor Augen führen, dass wir auch zu allem fähig sein können. Sei es zum Guten oder auch zum Bösen. In Vers 5 warnt er die Leute auch noch, und das gilt auch für uns heute noch, wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles Verborgene ans Licht bringen, alles, was jetzt noch im Dunkeln liegt, und wird die geheimsten Gedanken der Menschen aufdecken. Wir können Gott sowieso nichts vormachen. Er kennt uns sowieso durch und durch. Und er hat ja dann etwas später der Gemeinde noch geschrieben, das ist dann im 2. Korinther noch zu lesen, im Kapitel 5, denn wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn empfangen für das, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut oder böse war. Und das steht jedem von uns eines Tages bevor, wenn wir hier uns von dieser Erde verabschieden, dann werden wir vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und da ist es gut zu wissen, dass wir zur Lebzeit Jesus kennengelernt haben. Ja, ihn als unseren Fürsprecher vor Gott. Was wir jetzt da gerade in den Lieder gesungen haben. Er hat sein Blut vergossen. Und denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt gerettet wird. Um das geht's. Das lesen wir in Johannes 3, Vers 17. Jesus, er ist unser Rettungsanker. Und deswegen sagt der Paulus, entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Und wie würde letztendlich das Urteil lauten für uns, von uns, jeden Einzelnen? Eigentlich Tod haben wir verdient. Und da ist die Bibel ganz klar. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber, und das ist eigentlich das Einzigartige am Christentum, die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und dieses ewige Leben ist ein Geschenk von Jesus an uns. Er gab sein Leben aus Liebe zu uns, heißt es in einem Lied von Kate Bond. Und diesen Liebesbrief schenkt er uns, damit wir von seiner Liebe angesteckt werden und diese Liebe an andere weitergeben. Und wenn ich sage, dass dieses Leben ein Geschenk ist, ich habe heute eine Backe mitgebracht. Vielleicht hat es der eine schon gemerkt, gedacht, was soll denn das heute? Ja? Da ist, mal schauen, was da drinnen ist. Oh, das ist ein Geschenk. Sogar mehrere Geschenke. Ja. Und jeder von euch hat gerne Geschenke. Ja, da freut man sich. Und derjenige, der das Geschenk jemandem gibt, der macht sich Gedanken. Ja, was könnte den anderen schenken, dass er erfreut hat? Und da überlegt er sich, ja, mit was könnte er Freude haben? Und das ist eigentlich der Liebesbrief Gottes an uns. Ja, das ist sein Wort, das lebendig ist, das heute noch zu uns spricht. Und das ist ein Geschenk. Und ihr, die ihr die Geschenke kriegt, ja, da ist man in erster Linie neugierig, ja, was ist dahinter? Ja, da kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, aber Geschenk ist wirkungslos, ja, wenn es umeinander liegt und nicht benutzt und gebraucht wird. Deswegen ist es wichtig, dass man Geschenk auspackt, ja, und dass man sich mit dem Wort Gottes auch beschäftigt. Was denn bis euch geht momentan in der Situation? Liegt es irgendwo umeinander, das Wort Gottes? Bin ich so sehr beschäftigt mit mir, mit meinen Problemen? Ja? Und da weiter habe ich da reingesteckt, da steht so ein kleiner Folter, da steht oben, das tut gut, Wellness für die Seele. Wellness ist an und für sich heute gang und gäbe und es ist auch gut so, Wellness. Man soll auf sich schauen, ja? Dass es einem körperlich gut ist, dass man auch leistungsfähig bleibt, bis ins hohe Alter, die Pension wird ja immer nach oben geschaut. Aber was tun wir für die Seele? Was tut der Seele gut? Ja. Lassen wir uns tagtäglich von den Nachrichten, die auf uns einströmen, und es sind 70%, 80%, 90% negative, lassen wir uns da nach unten ziehen oder beschäftigen wir uns mit dem, was unserer Seele gut tut, mit dem Wort Gottes. Und ich habe 3 Geschenke mitgebracht. Ja. Ich habe den Eindruck gehabt, es ist dran. Und wenn sich jemand anspricht, der dürft sich dann auch gern bedienen. Ja, der dürft es mitnehmen. Das ist ein Geschenk. Ihr könnt es hernehmen. Ja, ich möchte vielleicht heute ganz wieder bewusst mit Jesus einen neuen Schritt machen. Ja, ich möchte mich wieder ganz neu füllen lassen. Ich möchte vielleicht da mit den einen oder anderen wieder anfangen, einen Kreis zu bilden, um das Wort Gottes zu studieren. Ja, den Blick wieder auf ihn zu werfen. Das Angebot ist da. Ich komme weiter zum nächsten Teil unserer Predigt, der Teil 2. Ich lese zunächst wieder die Verse 6 bis 13 vor. Geschwister, wenn ich jetzt so viel und mit immer neuen Vergleichen von mir und Apollos gesprochen habe, geschah das in eurem Interesse. An unserem Beispiel wollte ich euch zeigen, was es bedeutet, die Grenzen nicht zu überschreiten, die uns durch die Schrift gesetzt sind. Keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Aber ihr seid ja schon satt, ihr seid ja schon reich, ihr sitzt bereits auf dem Thron. Und das alles, ohne dass wir daran Anteil hätten. Was gäbe ich darum, ihr würdet tatsächlich schon regieren? Dann wären auch wir jetzt am Ziel und würden zusammen mit euch herrschen. In Wirklichkeit aber, so scheint mir, hat Gott uns Aposteln einen Platz zugewiesen, wie er erniedrigender nicht sein könnte. Es ist, als wären wir zum Tod in der Arena verurteilt. Ein Schauspiel für die ganze sichtbare und unsichtbare Welt sind wir geworden, für Engel und Menschen. Wir gelten als dumm und ungebildet, weil wir uns zu Christus halten. Ihr dagegen steht durch euren Glauben an Christus als kluge und vernünftige Leute da. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Euch ehrt man, während man uns verachtet. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genug anzuziehen. Wir werden geschlagen und misshandelt. Nirgends haben wir ein Zuhause. Wir leisten harte körperliche Arbeit, um selbst für unseren Unterhalt aufzukommen. Man verflucht uns, aber wir segnen. Man verfolgt uns, aber wir geben nicht auf. Auf Beleidigungen reagieren wir mit freundlichen Worten. Die Welt behandelt uns, als wären wir Abfall. Wir sind der Abschaum der Gesellschaft und daran hat sich bis heute nichts geändert. Das nächste Problem, das der Paulus anspricht hier im zweiten Teil, das ist der Stolz und die Überheblichkeit. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich von den Menschen damals zu uns heute in der Beziehung nichts verändert oder nicht viel verändert. Der Paulus ermahnt, keiner von euch darf den einen von uns auf Kosten des anderen hervorheben und sich damit auch noch wichtig machen. Es hat sich ja damals in der Gemeinde Gruppierungen gebildet. Die einen waren der Paulus sympathischer, den anderen war der Apollos sympathischer. Es geht nicht darum, wer menschlich sympathisch ist. Es geht nicht darum, den einen hochzuheben unter den anderen schlecht darzustellen. Forscht im Wort Gottes nach, jeder einzelne von euch. Und da ist immer wieder aufgefordert, auch jeder, nicht das, was die Prediger verkünden, sondern auch sich selber Gedanken darüber zu machen und selber im Wort Gottes nachzuforschen. Ja, wie sich das verhält. Und wenn, ja, so wie der Helmut es auch geschildert hat, wenn jemand da etwas sagt, was vielleicht auch nicht ganz so in dem Sinn ist, ist auch Kritik angebracht. Und da dafür bin ich ja offen und ehrlich, dass man das auch anspricht. Ja. Nur so kann man sich ja letztendlich auch weiterentwickeln. Ja, in Vers 7 fordert er die Korinther heraus: Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk? Und wenn wir darüber nachdenken, ja, unser menschliches Grundproblem, diese Überheblichkeit und dieser Stolz, warum? Warum ist es da? Wir wollen eigentlich immer besser dastehen als der andere. Wir wollen gescheiter sein, wir wollen Recht haben, wir wollen auf unser Recht pochen und auf Biegen und Brechen durchdrücken. Ja, wer klopft sich nicht gern auf die eigene Schulter? Und oftmals ist es so, dass man den anderen schlecht macht, um sich vielleicht besser ins Tageslicht, besser ins Licht, ins Rampenlicht zu rücken. Und da öffnet der Paulus ihnen die Augen. Ja? Er deckt ihre geistliche Überheblichkeit auf. Und das ist natürlich oftmals eine Herausforderung unter den Christen, wenn auch geistlich argumentiert wird. Ja? Was kann ich dagegen antworten, wenn jemand sagt, der Herr hat mir gesagt, das und das ist es? Was will ich sagen, wenn jemand sagt, der Herr hat mir das gesagt? Aber hat ihm das wirklich der Herr gesagt? In Philipper 2, Vers 3 schreibt der Paulus: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Und darum geht's. Das sind Zeichen eines Dieners, ja, demütig zu sein, den anderen höher zu achten als sich selbst, von sich wegzuschauen. Ja. Der bekannte Psychiater und Arzt Viktor Frankl, der hat gesagt, ein gesundes Auge sieht nicht sich selber, ja, es sieht nur das andere. Und dann ist ein Auge ist krank, das kann nicht sich selber sehen. Ja, und darum geht es eigentlich, dass wir den Blick auf den anderen werfen. Was braucht der andere? Ja. Dann weiter in den Versen 9 bis 13. Ja. Da heißt es dann, wenn man sich zu Jesus bekennt, ja, wenn man draußen an der Front steht, werden die Leute einen nicht immer mit offenen Armen aufnehmen. Und das hat der Paulus gnadenlos erfahren. Und da schüttet er ein Stück weit jetzt da sein Herz aus. Die Apostel und die ersten Prediger damals, die lebten auf dem untersten gesellschaftlichen Niveau. Die haben schauen müssen, wie sie selber über die Runden kommen. Ja, wie bereits erwähnt, die haben selber ihr Geld verdienen müssen, um davon leben zu können. Das Evangelisieren war ihr Nebenjob, ja, was eigentlich aber ihre größte Herzensangelegenheit ist oder gewesen ist. Und die Korinther, ja, die waren angesehen in der Gesellschaft. Ja. Die haben teilweise ihre fromme Fassade abgespielt, ja, und das Leben hat andere Bände gesprochen, als was sie eigentlich sich, also was sie leben sollten. Und der Paulus hat ja das Gegenteil erlebt. Verfolgung, ja, Beschimpfung, Hunger, Durst. Er hat kein Zuhause gehabt, ist geschlagen worden. Ja, sogar ein paar Mal gesteinigt worden, hat Schiffbruch erlitten und. Ist gedemütigt worden. Und was spricht er dann in diesen Versen an? Wird er verflucht, so segnet er. Bei Verfolgung gibt er nicht auf. Und er lässt sich nicht entmutigen. Er geht weiter. Und bei Beleidigungen bleibt er freundlich. Das sind große Herausforderungen auch für uns. Ja. Wie schnell lassen wir uns eigentlich entmutigen, wo wir denken, wir fangen Sachen an, Projekte, ja, und beim ersten Hindernis sagen wir, vielleicht war es doch nicht das, wir lassen es lieber bleiben. Ja. Gehen wir durch Schwierigkeiten trotzdem weiter. Und Da können wir in der Hinsicht von Paulus sehr viel lernen. Als Christen sind wir bei uns hier auch nicht immer die Beliebtesten. Aber letztendlich als Abschaum der Gesellschaft können wir uns auch nicht bezeichnen. Ich würde mal sagen, hier in unserem christlichen Abendland, geht es uns eigentlich gut. Wir haben keinen Hunger, keine Verfolgung. Ja. Wir werden vielleicht ein bisschen schief angeschaut oder ein bisschen wird über uns gelächelt. Ja. Wir sind halt ein bisschen naiv, wie kann man sowas nur glauben und so weiter. Aber warum sind wir Herausforderungen für die Menschen um uns herum? Weil die Menschen durch uns mit dem lebendigen Gott in Berührung gebracht werden. Ja. Die werden immer wieder damit konfrontiert, aha, was ist? Ja, da ist die Trennung von Gott noch da. Die spüren das, die merken das. Und je mehr wir leuchten, umso mehr werden die Leute um uns herum herausgefordert. Die Frage ist das, leuchten wir überhaupt noch? Oder bewegen wir uns auch schon in einer christlichen Komfortzone? Was sind wir bereit, für Jesus auf uns zu nehmen? Es geht weiter mit dem dritten Teil. Ich schreibe diese Dinge nicht, um euch in Verlegenheit zu bringen, sagt der Paulus. Ich möchte euch nur wieder auf den richtigen Weg führen. Schließlich seid ihr doch meine geliebten Kinder. Denn selbst wenn ihr tausende von Erziehern hättet, die euch in eurem Christsein voranbringen, hättet ihr deswegen noch lange nicht tausend Väter. Dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Vater geworden. Daher bitte ich euch eindringlich, folgt meinem Beispiel. Um euch dabei zu helfen, habe ich Timotheus zu euch geschickt, den ich liebe, als wäre er mein eigener Sohn und der mir ein zuverlässiger Mitarbeiter in meinem Dienst für den Herrn ist. Er wird euch die Grundsätze in Erinnerung rufen, nach denen ich meinen Weg mit Jesus Christus gehe und die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige von euch spinnen sich groß auf, weil sie der Meinung sind, ich würde es nicht wagen, noch einmal persönlich zu euch zu kommen. Doch ihr werdet sehen, wenn es dem Plan des Herrn entspricht, werde ich sehr bald zu euch kommen. Und dann interessieren mich nicht die Worte dieser Wichtigtour. Dann interessiert mich, ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar wird. Denn das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Was ist euch lieber? Soll ich mit dem Stock zu euch kommen oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld? Ja, im letzten Teil des vierten Kapitels, da möchte der Paulus wieder die Korinther auf den richtigen Weg bringen, wieder richtig in Schiene. Sie sind ja im Glauben gut gestartet, aber die sind abgedriftet. Und Paulus schreibt da, ihr seid ja meine geliebten Kinder. Und da sehen wir, da ist ja Beziehung da. Und da kommt sein Vaterherz wieder zum Vorschein. Paulus war ja der geistliche Vater der Gemeinde. Er hat sie aufgebaut, geformt, ermahnt, ermutigt, geistlich geleitet. Er hat erlebt, wie die Gemeinde wachsen durfte. Ihm lagen die Menschen am Herzen. Und was zeichnet eine gesunde und eine gute Vaterbeziehung aus? Da besteht eine innige Verbundenheit. Die Beziehung miteinander ist intensiv. Und da habe ich noch ein kleines Geschenk eingepackt. Aber das ist mein Geschenk. Und das habe ich heute Morgen gekriegt, ja. Und das habe ich gedacht, das muss ich mit einbauen in die Predigt. Heute ist der Vatertag. Ja. Und zum einen, das ist ein Meterstab. Ich bin ein Fan von Meterstäben. Ich sammle sowas. Früher war es so, auf der Baustelle haben wir nicht viel gehabt, die sind meistens verschlissen worden und da haben wir die Vertreter immer anheuern müssen, ich brauche wieder was, ne, zum Messen. Und das ist geblieben, jetzt brauche ich nicht mehr so viel Meterstäbe, ja, weil ich nicht so auf der Baustelle bin, aber trotzdem sammle ich sie gern. Und heute in der Früh kommt der Simon zu mir her und sagt, Vater, alles Gute zum Vatertag, für den besten Papa der Welt. Und da geht das Vaterherz auf, ja. Und so schaut eine gesunde, eine gute Beziehung aus. Und das hat der Paulus gehabt, ja, mit der Gemeinde. Und es geht auch darum, wird Erzieher angesprochen. Und die Erzieher, das sind keine Väter. Erzieher übernehmen nur einen Teil der Erziehung. Und da befinden wir uns gerade heute in einer gewissen Schräglage in unserer Gesellschaft. Erzieher haben heutzutage oft mehr Beziehung zu den Kindern als wie ihre leiblichen Eltern. Und darunter leiden die Kinder und auch die Eltern. Und das ist ein großes Dilemma, wie wir sehen. Ja, der Paulus, der möchte die Leute wieder, die Gemeinde wieder auf den richtigen Weg führen. Er schickt einstweilen seinen treuen Mitarbeiter in Timotheus. Er soll ihnen einstweilen wieder die Grundsätze des Glaubens in Erinnerung rufen. Einige haben sich ja groß aufgespielt in der Gemeinde, weil sie meint haben, der Paulus, der kommt sowieso nicht mehr daher. Ja? Aber der Paulus macht ihnen klar, dass er schon drauf und dran alles setzen wird, dass er wieder vorbeikommt, um sich selbst ein Bild wieder von dieser Gemeinde zu machen. Und da hat er gesagt, da interessiert mich nicht, ja, was die wichtige Tour alles erzählt, da will ich die Daten sehen. Und was waren die Daten? Ob in ihrem Leben Gottes Kraft sichtbar geworden ist. Und das ist die Kernaussage des dritten Teils. Ja. Ist die Kraft Gottes in der Gemeinde sichtbar worden? Und ja, ist Gottes Kraft da in dieser Gemeinde sichtbar? In deinem, in meinem Leben? Ihr kennt ja alle einen Kompass. Ja. Und der Kompass, den verwendet man, wenn man meistens sich ein bisschen verirrt hat, ja, wenn man die Richtung, das Ziel vor Augen verloren hat. Der Kompass, der fokussiert uns wieder, dass wir die Kurven wieder kriegen und die Richtung hinkriegen, was, ja, wo wir nach Hause kommen. Und vor Jahren war das immer so, dass eigentlich die Gemeindeleitung, die Ältesten immer wieder, die sind auf Klausur gegangen, die haben sich Zeit genommen, ein ganzes Wochenende, haben Gottes Wort gelesen und haben sich neu ausrichten lassen, was braucht die Gemeinde in nächster Zeit. Und letztendlich ist auch jeder Einzelne von uns aufgefordert, von Zeit zu Zeit Klausur zu machen. Jeder Einzelne. Ja. Wo stehe ich im Leben? Wie schaut meine Beziehung zu Jesus aus? Ja. Meine Beziehung zu Mitmenschen, Beziehung in der Familie. Ja. Unser Leben ist in einem ständigen Wandel durchzogen. Und da ist es gut, immer wieder innezuhalten, sich neu zu fokussieren, auszurichten auf das Ziel hin. Was möchte Gott noch von mir haben? Was soll ich, so gut es geht, noch verwirklichen? Und jetzt komme ich langsam zum Schluss. Und zum Schluss gibt es noch eine gute und eine schlechte Nachricht. Das frage ich meistens immer ab und zu meinen Schülern. Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Was wollt ihr denn zuerst wissen? Und zu 99%, was kommt für Antwort? Jawohl, die schlechte Nachricht wollen Sie immer zuerst wissen. Das ist das Unangenehme. Und die gute, dann auch nur als Abschluss. Ja. Und wenn ihr das so wollt, es steht im Vers 21, ja, was ist euch lieber, steht im Vers 21, soll ich mit dem Stock zu euch kommen? Das ist die schlechte Nachricht, ja. Stock habe ich vergessen, ja. Den Zollstock, ja. Den möchte ich nicht kaputt machen, ja, es werden schon Zollstöcke kaputt. Ich wende lieber die gute Nachricht an, das zweite, oder mit Liebe und nachsichtiger Geduld. Ja, und ich denke, das ist das Effektive, was ich ja mittlerweile in meiner Lehrtätigkeit jahrelang gelernt habe, oder zumindest versucht zu lernen. Man braucht viel Nachsicht und Geduld. Ja. Und deswegen möchte ich jetzt da abschließen. Ich habe noch 5 Verse gefunden, wo der Paulus den Philipper schreibt, für euch zu mitgeben. Ihr könnt es mitlesen, die Selbstlosigkeit ist die Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten durch den Heiligen Geist, Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Denn das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Amen.